Du betreibst einen Online-Shop und machst dir Gedanken, ob ChatGPT und Co. dir in Zukunft die Kunden klauen? Das und noch viel mehr zu E-Commerce-Trends besprechen wir in dieser Folge des OMT-Podcasts. Heute zu Gast mit mir, Eiko Schweins, Gründer und Geschäftsführer von V4Visions, deiner Spezialagentur für E-Commerce und Search-Marketing.
OMT.
Du wirst dich irgendwann damit beschäftigen müssen. Also KI in den vielen Dimensionen, die es gibt, beschäftige dich damit, sei da nicht komplett anti-gegen, denn es hat so viele Möglichkeiten, so viele Vorteile, auch gerade für deine User und deine Kunden. Deswegen bleib da am Ball, beschäftige dich zumindest ab und zu damit.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Eiko, schön, dass du da bist. Eiko, du hast beim OMT Summit 8 E-Commerce-Trends für 2026 vorgestellt. Hat sich jetzt so, naja, knapp 1,5 Monate später schon irgendwas daran verändert oder vielleicht sogar bestätigt?
Ja, das ist verrückt, wie schnell das mittlerweile geht. 1,5 Monate und schon gibt es ein paar Änderungen. Sogar schon am Tag nach dem Vortrag kam dann die Ankündigung, dass ChatGPT erstmal seinen Checkout, der angekündigt wurde, eingestampft hat. Und das war natürlich im Vortrag drin, Agentic E-Commerce und so weiter. Und jetzt ist dieser eine Meilenstein erstmal verschoben. Ich bin mir sicher, er kommt noch in dem einen oder anderen KI-System. Aber ChatGPT hat es direkt am Tag nach dem Vortrag den Vortrag ja in die Vergangenheit geschickt.
Stark. Zeigt, wie schnelllebig unsere Branche ist. Gell? Egal ob Online-Marketing oder E-Commerce, kann halt passieren. Und gerade bei der Entwicklung, die wir aktuell bei KI haben, da bist du ja auch tief drin in dem Thema. Tja, also ich höre gerne den anderen
momentan, ja.
Ich höre den einen oder anderen KI-Podcast und dann höre ich immer nur, keine Ahnung, Claude hat jetzt dieses Update gebracht oder Anthropic dieses und hier und da. Und es geht ja gefühlt, purzelt da ja jede Woche irgendwo was runter und das geht in einer Geschwindigkeit. Das ist schon sehr, sehr spannend. Zurück zu den E-Commerce-Trends. Wenn du die Trends, die du genannt hast, wir werden ja über den einen oder anderen gleich noch sprechen, priorisieren müsstest, welche zwei oder drei sind deiner Meinung nach so geschäftskritisch, dass wir sie als erstes erwähnen müssen?
Das ist definitiv das Thema KI. Da kommen wir nicht drum herum, auch wenn bestimmt der ein oder andere es schon gar nicht mehr hören kann. Aber wir sind bei KI. Ich hatte ja nicht nur KI-Trends extra dabei, aber natürlich war, ich glaube, 5 von 8 Trends waren KI. Und da jetzt der direkte, der auch jetzt schon relevant ist, der dir jetzt als Shopbetreiber einfach einen Vorteil bringt, ist es einfach KI selber zu nutzen, um schneller zu werden. Sei das die Produkte zu optimieren, sei das Produktbilder zu machen, sei das die internen Abläufe schneller zu machen. Manchmal reicht auch schon eine Automatisierung ohne KI. Aber ich glaube, das ist der Punkt, der dir gerade jetzt schon wirklich richtig Geschwindigkeit bringen kann und dann für die Zukunft, auch wenn ich gerade eben gesagt habe, ChatGPT hat sein Checkpoint eingestampft erstmal, Agentic E-Commerce, das ganze Thema KI E-Commerce, ja, E-Commerce Assistenten. Ich glaube, das sind die Sachen, die für die allermeisten jetzt momentan noch nicht die Realität sind. Schau dir mal Zalando an, die haben schon sowas. Aber das kommt. Und ich glaube, 2027, 2028 spätestens wird ein ganzer Teil von uns, wenn es um E-Commerce geht, sich mit Agenten und Assistenten beschäftigen müssen, ob wir wollen oder nicht.
Ja, das Thema KI ist allpräsent. Ich glaube, hier kein Podcast ohne die KI-Frage. Wenn ich es wirklich vorher mal nicht bespreche, dann kommt es am Ende, weil ich sie dann stelle, wie man da so die Entwicklung wahrnimmt. Du hast jetzt gerade gesagt, alleine ums intern die Prozesse besser aufzustellen und so weiter. Ich glaube, ich finde es immer am extremsten im Thema Entwicklung. Also Fehlersuche bei den Programmierern überhaupt. Das Thema Programmierung nimmt eine Ultrageschwindigkeit an. Ich habe hier nur einen Programmierer und er selbst sagt, er schafft 4-mal so viel wie vor 3 Jahren. Also das einfach die Geschwindigkeit ist. Und ich weiß nicht, ob er gut oder schlecht ist im Thema KI. Für uns passt das gerade so, wie es läuft. Aber ich finde das enorm, was da für eine Geschwindigkeit existiert. Die Qualität, auch jetzt zum Teil, Beispiel, wir schreiben ja sehr viele E-Mails, da geht nichts mehr ohne Ideen aus der KI raus. Und ich finde das mega geil. Wenn man überlegt, die gleiche Qualität hätte man früher wahrscheinlich 4, 5, 6 Mal so lange gebraucht. Und die Kreativität muss ja auch erstmal da sein. Das nimmt dir die KI ja auch an ganz vielen Stellen ab. Das ist nicht immer nur gut. Ich habe immer das Gefühl, man entwickelt sich auch ein bisschen in Richtung dumm, weil man alles der KI dann überlässt. Aber per se ist es natürlich eine mega Hilfe. Du hast schon gesagt, 5 deiner Trends hatten mit dem Thema KI zu tun. Und nicht, wie du zuerst gerade mal kurz so gesagt hast, hätte man vielleicht falsch verstehen können, dass KI ist der Trend. Nein, ja, KI treibt die Trends, das habe ich verstanden. Die werden hier nochmal unterteilt, 5 Stück. Für alle, die nicht so tief drin sind, warum wird KI so zentral fürs E-Commerce? Also ja, interne Prozesse, okay, aber auch Agentic, und kann man es vielleicht noch irgendwie anders greifen?
Kann man es anders greifen? Man kann es vielleicht ganz übergeordnet sagen, wenn man das Thema User Experience sehr weit stretcht, dass diese neue Technologie einfach in so vielen Dimensionen eine verbesserte Möglichkeit, mit Technik umzugehen, bietet. Und da sind wir interne Abläufe, da sind wir auch Suche von Informationen, wo wir bei SEO und Geo landen. Da sind wir beim gesamten Shopping-Prozess, wo es ja danach auf dem Shop darum geht, ein Produkt auszuwählen, die Konfigurationen hinzukriegen, zu verstehen, was kann das, was ist das? Oder halt diesen gesamten, wenn man den gesamten Kaufprozess sieht, von wirklich, ich habe ein Problem bis ich kaufe jetzt was ein. Selbst den kannst du dann ja in Zukunft sehr wahrscheinlich mit der Agentic komplett abbilden. Also es gibt so viele Dimensionen, in denen diese Technologie KI eingreift, weil sie unsere Art, wie wir Technologie benutzen, beschleunigt und vereinfacht. Das macht sie so wirkmächtig, aus meiner Perspektive zumindest.
Ich finde es teilweise auch ein bisschen beängstigend, aber freue mich irgendwie auch, dass es passiert. Ja, okay. Also das geht. Wann fängt die KI an, für sich selbst zu entwickeln und selbst zu denken und so? Das ist natürlich, streiten die Leute auch drüber, was ist eigentlich KI und was ist das, was wir jetzt haben. Aber wenn ich dann so höre, Grüße gehen raus an den Pip Glöckner, ja, einer der Podcasts, die ich da auch ab und zu höre mit Doppelgänger, wenn ich mir überlege, dass da ein Pentagon jetzt mit dem neuen Mythos oder wie das Ding heißt, von Anthropic, glaube ich, erst wollten sie die nicht mehr reinlassen, weil die halt nicht Kriege unterstützen wollen, und dann hat das Pentagon Nein gesagt, und jetzt wollen sie doch, weil sie gemerkt haben, das ist das führende Modell jetzt nach dem Launch, und wo das mittlerweile hinführt, dass die ganz großen Player einen Zusammenschluss mit Anthropic machen, weil sie selbst glauben, dass sie nicht mehr mit ihren Sicherheitslücken hinterherkommen. Und wenn diese Technologie, keine Ahnung, bei den Chinesen wäre, könnten ja einfach alles, also Wahnsinn. Also wenn man das nun mal ich will jetzt nicht zu tief da rein, ich weiß auch nicht, ob ich das 100% richtig wiedergebe, wie Pip das da erklärt hat, aber es war schon ein bisschen augenöffnend, in welcher Geschwindigkeit und vor allem, was dann die wirklich gefährlichen Bereiche, also da, wo es um Militär geht, da, wo es um nicht nur um Datenschutz, also das ist auch schlimm und jeder Datenschützer wird mir dann jetzt an den Hals springen, aber da, wo Menschen sterben können und so weiter, da wird es natürlich nochmal prekärer. Ich finde das echt interessant, wie schnell das geht. Zurück zum E-Commerce. Es gibt uns natürlich eine Menge Chancen. Wo ist der Fluch? Wir gehen das jetzt vielleicht mal so nach und nach auch das Einzelne durch. Eine Frage jetzt, wenn wir vielleicht bei KI nochmal insgesamt bleiben, um jetzt vielleicht auch die Leute ein bisschen abzuholen. Lass mal ein bisschen irgendwie was richtig Geiles, also fancy stuff mäßig. Welche fortgeschrittene KI-Anwendung, ja, so Agenten, bestimmt cool, aber irgendwas siehst du da draußen, die aktuell noch total unterschätzt werden?
Ist lustig, das habe ich tatsächlich vor einer Weile in einem Podcast mal als Zukunftsversion gesagt, und ich sehe es noch nicht so und ich glaube, es wird kommen. Und das ist eine andere Ecke. Das ist der Bereich Verkaufsassistent. Momentan, wenn man auf Zalando geht, da gibt's da dieses kleine X rechts am Rand, wo das noch recht versteckt ist, und dann kann man mit dem chatten und der gibt einem auch schon Produkte und alles ist fein. Aber ich glaube, da ist die Dimension noch gar nicht ausgeschöpft. Wenn man das mal weiterdenkt, wenn eine KI und halt nicht nur eine Text-KI, sondern auch eine Bild- und eine Video- und eine Sprach-KI sich weiterentwickeln und irgendwann in der Lage sein werden, Echtzeit zu agieren, also auch mit Video, dann steht überhaupt nichts im Wege, einen Shop zu bauen, in dem ein KI-Assistent dich an die Hand nimmt, im Grunde wie ein Verkäufer, dir vielleicht sogar ein Avatar von dir selber erstellt, dem die Klamotten anzieht, dich in den Park setzt, dir zeigt, wie du daher joggst und natürlich noch alles drumherum beantwortet, Fragen stellt und schlag mich tot. Also viel mehr das, was noch das lokale Shopping-Erlebnis ausmacht, dieses ich habe das an meinem Körper und ich kann mir das irgendwie halbwegs vorstellen, wie mir das der Verkäufer mir das alles schmackhaft macht, was ja im E-Commerce bisher noch schwierig ist. Aber ich glaube, da kann noch viel mehr in Zukunft über KI wirklich abgebildet werden und dieses Shopping-Erlebnis, wo wir ja bisher das haben, im lokalen Handel schauen und dann online einkaufen, da kann es sein, dass der lokale Handel diesen noch Vorteil, und hoffentlich kann er dann noch was verkaufen, ein Stück weit wieder abgeben muss an online, weil über Avatare, über sehr mächtige Bildrender-KIs dort halt noch eine ganz andere Möglichkeit der User Experience und der Kundenberatung einfach möglich ist. Den, ja, ich glaube, den hat bisher noch keiner auf dem Schirm, den sehe ich zumindest bisher noch gar nicht.
Ich finde das auch mega spannend, weil ich mir immer so denke, eigentlich sind ja Webseiten auch komplett individuell gestaltbar dann. Also wir reden dann nicht mehr über die eine Webseite, sondern, und das ist der Vorteil vielleicht zum lokalen Handel, ja, du hast da einen Verkäufer, der dir ganz individuell eine Beratung geben kann, das ist cool, aber er kann den Laden in dem Moment nicht verändern. Der ist halt gegeben, er kann dir nur unterschiedliche Sachen zeigen, vielleicht eine unterschiedliche Reihenfolge ermöglichen. Online kann man das vielleicht nochmal ganz anders darstellen, dass man bestimmte Dinge prominenter zeigt, dass man nicht nur sagt, geh mal dahin, guck dir das an, sondern dass man gar nicht mehr dran vorbei kann oder wie auch immer. Also solche Ideen fände ich total spannend. In meinem Textbereich hat man das ja schon sehr häufig, dass je nachdem, über welchen Kanal du kommst, dass du eine unterschiedliche Ansprache hast und so weiter. Aber dann auch mit Bildmaterial, mit potenziellen, keine Ahnung, Category Management. Also wie wird dir die einzelne Kategorie ausgespielt, dass im Kleinen gab es das ja auch schon früher, dass man je nach Kanal unterschiedlich gearbeitet hat, aber jetzt ist es ja viel granularer, viel schneller möglich. Und muss man überhaupt noch in einen Shop oder kriegt man einfach jemanden, wie man reingeht, eine Frage beantwortet, man kriegt einfach direkt die Produkte angezeigt, die einem empfohlen werden. Ach, ich finde das total spannend.
Ja, also das eine, ich war ja schon quasi von der Website im Grunde wieder weg, also dass diese Vision in der Zukunft, vielleicht brauchen wir eben keine Webseiten mehr. Vielleicht gehen wir heute nicht so weit, weil das wieder noch ein ganz anderes Fass aufmacht. Und ich glaube, das ist auch noch eine ganze Weile entfernt, je nach Zielgruppe, ehrlich gesagt. Aber das wird noch eine Weile dauern. Ja, aber klar, auch dieses individuelle Webseite bauen oder kommt vielleicht um die Ecke doch nochmal das Metaverse um die Ecke. Und dann haben wir einen 3D-Raum, in den wir gehen. Na, es ist spannend, was sich da entwickeln wird. Also ich glaube nicht nur, dass diese 2D-Webseite, die wir haben, die wird, glaube ich, noch eine Weile Bestand haben, individualisiert, ja oder nein. Irgendwann, glaube ich, werden wir uns tatsächlich davon wegentwickeln. 10 Jahre, 20 Jahre, da können wir dann in 20 Jahren nochmal eine Folge machen, wie weit wir sind.
Ich glaube, es kommt früher. Ich meine, du sagst ja selbst,
ich glaube auch,
in einem Vortrag, auch wenn es einen Tag später verworfen war, dass ChatGPT einen eigenen Checkout plant, das ist ja dann auch ohne Webseite. Und wir reden später noch über Social Commerce. Will ich jetzt nicht vorweggreifen, aber da gibt es ja auch mittlerweile Versuche, den Checkout direkt in Social Media zu machen. Ja, und da brauchst du keine Webseiten mehr. Deswegen, ich würde aber gerne erst auf was anderes. Also, jetzt haben wir eben über Verkaufsagenten gesprochen. Ich würde gerne mal die andere Seite beleuchten. Ich finde es fast sogar noch ein bisschen spannender, dass man auch Kaufassistenten, also Buying Agents, nutzen kann, also Systeme, die im Auftrag von mir kaufen. Wenn ich mir jetzt so überlege, früher war das so, das kennt jeder, wenn ich bei eBay bin, dass ich so einen Suchauftrag stelle. Ja? Also ich halt sage, hey, guck mal, ich habe hier das Produkt, wenn das irgendwann auf den Markt kommt, bitte informier mich. Jetzt sind wir so weit, dass wir halt eigentlich sagen, schau mal das hier, wenn das da ist, kauf mal. Aus den Aktien kennen wir das. Da wird halt irgendwie so eine Order gestellt, wenn die erreicht wird, dann wird die dann halt gekauft. Bei Shops ist das ein bisschen anders, glaube ich. Ich habe mal an einem Startup gearbeitet, so nebenbei tatsächlich nur, da ist auch später nichts draus geworden. Die haben meinen Input nur bekommen, wo auch, es war so ein Agent, der Angebote sucht, aber auch wieder nur zum Informieren und nicht zum Kaufen. Was verändert sich oder Anna, was bedeutet das für klassische Shops und deren Rollen deiner Meinung nach?
Dann sind wir wieder bei dem, irgendwann wird der Shop obsolet. Tatsächlich bin ich, um da noch kurz bei zu bleiben, bin ich da zwiegespalten. Ich glaube, Shops werden noch sehr lange relevant sein, vielleicht immer, aber es wird zunehmend auch andere Möglichkeiten geben, online einzukaufen. Und dann kommen wir dahin. Also dieser Checkout, Google arbeitet ja auch schon daran, den Checkout direkt einzubauen. Also ist ja nicht so, dass das jetzt mit ChatGPT jetzt nicht gemacht, jetzt kommt es nicht. Nee, so schnell ist es nicht. Social kann es, du hast es erwähnt. Was bedeutet das? Ich habe selber schon vor einer ganzen Weile mit ChatGPT mal ausprobiert. Ich habe ihm einen relativ komplexen Auftrag gegeben, mir Produkte zu suchen, die Produkte zu bewerten, die Produkte dann also Shops mir zu nennen. Das hat er alles bravourös gemacht, hat vielleicht eine Viertelstunde gedauert und 2 Nachfragen, aber da fehlt im Grunde nur noch der Checkout hinten dran und ich wäre schon fertig gewesen. War ja nur ein Test in dem Moment. Was bedeutet das? Es verschiebt unglaublich viel der Customer Journey. Es bedeutet, dass sich im Marketing durchaus nochmal eine ganze Menge ändern wird. Und ich glaube, dazu passend kam die Meldung heute von SEO Süd-Südwest. Grüße. Eddie Osmani, ich habe es mir extra aufgeschrieben, hat quasi das Manifest des AEO geschrieben. Leute, die sich ein bisschen mit Geo und so weiter auskennen oder sich das verfolgen, kennen AEO, also AEO vielleicht schon. Er hat es jetzt gedreht in Agentic Engine Optimization, sprich eine Art der Optimierung, fällt ja wieder dann ins Marketing, wir sind bei Marketing-IT irgendwo in der Ecke, nicht mehr, zum ersten Mal muss man sagen, nicht mehr für einen Menschen zu optimieren. Also bei SEO haben wir für einen Menschen optimiert. Bei Geo mehr oder weniger auch noch. Und dann bei AEO, Agentic, wären wir dann dabei, für einen Bot oder eine Maschine, eine KI zu optimieren und wirklich, wo der Mensch noch ganz am Ende der Nutzen ist, der bei dem ganzen Prozess nicht mehr vorkommt. Das ist nochmal ein riesiger Shift. Und da gibt's ganz viele Unterpunkte, die man jetzt zum Beispiel aus SEO-Perspektive, auch aus Social-Perspektive, aus Perspektive von unglaublich vielen Marketingkanälen einmal durchdenken müsste, und ich gebe zu, soweit bin ich auch noch nicht, was das genau bedeuten würde. Was bedeutet das für die Content-Erstellung im klassischen Sinne, für informationalen Content? Was bedeutet das für Structured Data? Was bedeutet das für Produktfeeds und Produktdaten? Da ist noch ein ganzer Block, da können wir noch 3 Folgen drüber machen.
Ich hätte jetzt auch gerne die Frage gestellt, wie sich Marken darauf einstellen können.
Ja, das... Sie müssen sich erstmal darauf einstellen. Ich denke, wir werden mindestens eine ganze Weile, je mehr Agentic kommt, müssen wir so sagen. Momentan sind wir noch bei einem menschenzentrierten Internet. Es wird eine Phase geben, die mal mehr, weil wir werden sehen, wie lange sie dauert, wo es ein Twitter gibt, wo es tatsächlich dieses Internet für Menschen und dieses Internet, oder wir nennen es irgendwie anders, für Bots, für Bots geben wird. Und vielleicht, naja, wird es irgendwann halt Überhand nehmen, dass die Bots es mehr nutzen als die Menschen. Das werden wir mal sehen. Aber ich glaube schon, dass wir auf jeden Fall zu dem Punkt kommen können, oder ich sehe, dass wir zu dem Punkt kommen werden, dass es diese beiden Internets gibt, für Menschen und für Maschinen, definitiv.
Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer. Der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren, und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns. Du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes. Dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten.
Haben wir schon ein bisschen öfter über Geo geredet. Geo, du kommst ja auch so ein bisschen aus dem SEO-Bereich, kennst uns ja auch schon ein bisschen länger. Bist jetzt tiefer im KI drin als ich, auch tiefer im E-Commerce. Ich bin ja auch selbst als Consultant nicht mehr unterwegs. Du betreibst eine Agentur, hast natürlich jetzt viel besser Einblick in die aktuellen Trends und in die Kunden. Du hast Geo als Trend genannt. Ich glaube, ich mache kein Geheimnis draus, dass aus meiner Sicht das Thema AI-Overviews, Geo, wie auch immer, rückblickend auf die letzten 18 Monate auch bei uns hier, hat die besten Besucherzahlen in Webinaren gehabt. Das war die größte Anfrage von Referenten, die gerne Vorträge dazu halten wollten. Wir haben unseren Systrix SEO Talk gegründet, wo wir nur noch über eigentlich Geo und SEO, das ging zeitgleich mit den AI Overviews letztes Jahr im April los, diese Session. Da wussten wir noch nicht, dass das einen Monat später kommt, aber hat gut gepasst. Die Keynotes sind, wenn wir die halten, sind auch immer, haben den meisten Zuspruch. Bei den Masterclasses hatten es die meisten Buchungen. Was verändert sich deiner Meinung nach konkret für E-Commerce aufgrund von Geo? Und gibt es da Unterschiede zu anderen, also nicht zum E-Commerce?
Ich habe jetzt gesagt, erstens, du verreist es, weil du ja selber auch aus dem SEO kommst. Hast du nicht? Okay. Und was ändert sich zum SEO? Ja, das Thema SEO. Erstmal, um es vorwegzunehmen, ich höre immer wieder, es ist doch alles nur SEO. Es ist doch alles nur SEO und nicht GEO. Und ich habe für mich mittlerweile gesagt, wenn wir von GEO reden oder GEO, Leute, die GEO sagen, sorry Leute, das funktioniert hinten und vorne, ich muss hier einmal loswerden. Also die von GEO reden, die meinen 75% SEO und 25% ist neu. Das ist so meine Faustformel, mit der ich momentan Leuten begegne, die entweder sagen, das ist komplett was Neues oder das ist dasselbe wie früher. Was bedeutet es für E-Commerce? Was bedeutet es für andere? Es bedeutet erstmal für uns alle das Gleiche, dass dort eine neue Technologie ist, die anders funktioniert, zum Teil zumindest andere Spielregeln hat als das, was wir bisher kennen. Und wir sind wieder bei der Customer Journey. Und wir sind wieder bei User Experience. Ich verstehe Leute, die noch keine KI benutzen, weil sie damit nicht aufgewachsen sind. Ich verstehe sehr gut Leute, die jetzt auf KI aufmerksam werden und einfach merken, wie viel einfacher es ist, so ein Chat-Interface zu benutzen im Vergleich zu, ich gebe bei Google 3 Wörtchen ein, wenn es hochkommt, kriege ich dann eine Liste mit einem Carousel, Werbeanzeigen und ein paar organischen Links dazwischen und muss mir dann ein Ergebnis raussuchen. Und darauf muss man sich in Zukunft einfach als E-Commerce-Shop-Betreiber einstellen, stark, und das möchte ich an der Stelle betonen, stark abhängig von meiner Zielgruppe. Habe ich eine junge Zielgruppe? Habe ich eine sehr technikaffine Zielgruppe? Muss ich mich schon heute mit dem Thema beschäftigen? Vertreibe ich Rollatoren und Treppenlifte? Habe ich vielleicht noch 10 Jahre Zeit? Das ist also wirklich auch eine Sache der Adaption. Wenn ich eine sehr junge Zielgruppe habe, eine sehr technikaffine Zielgruppe, die KI jetzt schon aktiv benutzt, und das werden von Tag zu Tag mehr, muss ich mich damit beschäftigen, was bedeutet dieser Kanal für mich? Wie viel Umsatz mache ich damit? Wie kann ich das Ganze auch tracken? Und momentan für mich ist tatsächlich das Thema Geo-Tracking die größte Neuheit, weil dort eigentlich alles neu ist im Vergleich zum SEO oder SEO. Während bei den Maßnahmen sich ja durchaus einiges wiederholt. Also viel in der technischen Optimierung ist ähnlich bis gleich wie SEO. Der Content ist auch in vielen Teilen ähnlich mit gewissen Unterschieden. Im Thema Offpage, also bei Links beziehungsweise jetzt Mentions und Erwähnung, da ist noch ein bisschen mehr anders oder da ist deutlich was anders als beim SEO. Ich muss mich darauf einstellen, ich muss diesen Kanal auf dem Schirm haben, weil es sonst passieren kann, dass ich möglicherweise meine Marketingbudgets falsch attribuiere, falsch reinstecke und habe gar nicht auf dem Schirm, wie viel darüber kommt. Und ich kenne einige Leute, die mir schon immer mittlerweile sagen, ich frage dann mal nach, wie sind die auf uns aufmerksam geworden, weil ich es nicht tracken kann. Und wie oft dann die Antwort KI, ChatGPT, irgendwas aus dem Bereich kommt, war, als ich zum ersten Mal gehört habe, erschreckend. So, okay, das kommt da dort draußen an. Man sieht es nicht unbedingt in den Tracking-Tools, ehrlich gesagt. Also Google Analytics 4 und so, da sieht man es noch nicht so stark, aber es ist wirklich gewaltig. Ich habe einen Kunden, ist nicht E-Commerce, ist eher öffentliche Institutionen, Forschung, sage ich mal, bei denen ist die, glaube ich, drittgrößte Traffic-Quelle mittlerweile ChatGPT. Und das ist nur eine, und die haben eine passende Software, mit dem man es attribuieren kann. Es ist beeindruckend. Ja, sorry, ich bin ein bisschen abgewichen von der Frage.
Hast du meine Keynote am Anfang mitbekommen beim Summit oder bist du erst später dazu gekommen? Worauf ich hinaus will, jetzt bei der Keynote habe ich unsere Erfahrungen gebracht. Und ich habe vor ein Jahr her, als AI Overviews losging, habe ich ja natürlich bei uns auch einen Traffic-Rückgang gespürt. Gerade im Blog, also in unserem Magazin, ging es natürlich alles, was so Informationscontent anging, ist mächtig eingebrochen. Aber unsere Leads sind nicht weniger geworden. Wir haben eigentlich genauso viele Anfragen wie vorher gehabt, eher sogar mehr. Wir sind ja dann im Mai bei der OMR, sogar bei Philipp in der Keynote genannt worden als Nummer 1 der Plattformen, die meisten Prompt-Treffer hatten, in denen ihren Test, was Online-Marketing-Themen anging. Also war natürlich cool, haben mir lauter Leute, die da drin saßen, mir Screenshots geschickt, wie wir da auf Platz 1 standen bei der OMR. Fand ich natürlich auch cool, ich habe aber da eigentlich nie drauf optimiert, sondern wir haben halt einfach guten Content produziert. Und dann ging der Traffic weg. Wir hatten auch Ticken weniger Anmeldungen in den Webinaren, gerade die Aufzeichnungen, die wir im Content eingebaut haben, das hat man schon gemerkt. Aber komischerweise im Tool-Bereich haben wir immer mehr Anfragen bekommen als vorher. Und da haben wir dann auch irgendwann angefangen. Ich habe die Budgets aus dem SEO ein bisschen rausgenommen. Wir haben ein Partnermanagement aufgebaut, weil bei uns geht's halt immer über die Anzahl der E-Mail-Adressen. Je größer unser E-Mail-Account, desto, ich sage immer, unser E-Mail-Verteiler korreliert mit dem Umsatz. Das stimmt nicht ganz, aber je mehr Leads wir drin haben, deswegen desto mehr Tickets verkaufen wir und so weiter. Und das ist halt runtergegangen über die Webinare, auch vor allem über die Sichtbarkeit, die wir in den Suchmaschinen hatten. Aber die konkreten Anfragen von Schulanbietern, wie die bei uns ins System reinkommen und so weiter, die haben massiv zugenommen. Und irgendwann habe ich das mal hinterfragt. Um genau zu sein, 3 Wochen vor dem Summit habe ich angefangen zu hinterfragen. Und die haben alle unisono gesagt, ey, ihr habt eine brutale Sichtbarkeit in den LLMs, wenn es nach, keine Ahnung, wenn man nach irgendwelchen Toolarten sucht, also Projektmanagement-Tools oder was auch immer. Dann ist mir erstmal aufgefallen, ich habe jetzt eigentlich ein Jahr verschwendet. Ich habe es in andere Themen gesetzt, das hat auch echt gut funktioniert, aber wir haben kaum Optimierung in das Thema Geo-SEO gesteckt, weil wir als Startup natürlich auch unsere Budgets gut verteilen müssen und da, wo wir es rechnen können. Und das konnten wir die ganze Zeit hier so schlecht, weil wir nicht gefragt haben. Habe aber natürlich die interne Vorgabe jetzt komplett verändert. Habe natürlich jetzt gesagt, okay, wir investieren da wieder rein. Die Trackbarkeit hat so krass sich verändert, dass viele, und so, ich meine, jetzt komme ich aus dem Bereich, ich kenne mich mit Online-Marketing aus und trotzdem habe ich das nicht so beachtet. Was machen denn die ganzen, die nicht so tief drin stecken? Und deswegen war es nicht schlimm, dass du abgewichen bist. Im Gegenteil, für mich war das überhaupt kein Abweichen. Das war sogar für mich eher genau in die richtige Richtung, weil ich glaube, dass wir haben eine sehr große Aufgabe damit, das den Leuten da draußen, weil SEO halt auch ein großer Kanal ist, den Leuten das schon ordentlich zu verkaufen, nicht, dass da vielleicht irgendwelche Potenziale liegen bleiben.
Vielleicht ist das ein bisschen Bias, weil wir natürlich sehr starken Search-Anteil bei uns in der Agentur haben, weil die Shops, die wir betreuen, das ist ja einer unserer beiden Standbeine, Shops oder Lead-Geschäft, also B2B-Webseiten, und bei denen allen ist Google in der Form entweder organic oder paid der größte Umsatzbringer. Es mag Shops geben, die über Social sehr viel machen, das ist so ein Bias, die sind nicht bei uns. Wenn das denen wegbrechen würde, dann sind ganz viele oder würden ganz viele Geschäftsmodelle dort draußen im E-Commerce hätten ein Riesenproblem. Ich habe die Frage auch zu Beginn des Vortrags gestellt. Wer von euch hätte ein Problem, wenn morgen Google nicht mehr funktionieren würde, der Traffic nicht mehr da war? Kannst du die Antwort vorstellen? Dementsprechend, ja, wir haben eine große Aufgabe, glaube ich, den Leuten, wenn sie sehen, dass der Traffic runtergeht, sie ihnen klarzumachen, wenn ihr jetzt die Budgets da rausnehmt, weil ihr seht, der Traffic geht runter, diese Verbindung von Geo und SEO klarzumachen, also die Verbindung von die KI-Systeme basieren auf irgendeiner Art von oder nutzen irgendeiner Art von Suchindex, der da drunter liegt. Wenn ihr dort nicht vorkommt, kommt ihr auch in der KI nicht vor. Fragt doch mal explizit nach KI, und wir haben mittlerweile Tools, die mehr oder weniger gut KI-Sichtbarkeit tracken. Sistrix hat ja jetzt gerade auch dort nochmal nachgelegt mit dem ersten Suchvolumen für Prompts. Ich bin sehr gespannt, was sich daraus ergibt. Da ist ja zum Glück jetzt mittlerweile auch sehr viel auf dem Markt, auf dem Toolmarkt unterwegs. Das ist auch nötig. Das ist auch wirklich nötig. Wir müssen diesen neuen Kanal sichtbar machen, um zu zeigen, was er tut, was er bringt. Denn er ist zu mächtig, um ihn einfach zu ignorieren. Würden wir das tun oder würden das E-Commerce-Betreibende tun, würde ihnen tatsächlich, ja, so wie das bei euch passiert ist, stecken sie das Geld vielleicht falsch hin und im schlimmsten Fall werden sie vom Wettbewerb überrollt. Im besten Fall haben sie einfach nur ein bisschen Zeit verloren.
Ich muss dazu sagen, ich kann bei uns gar nicht sagen, dass es falsch war. Ich bin nämlich froh, weil ich dadurch einen neuen Kanal aufgemacht habe, der auch sehr lukrativ geworden ist, also dieses Partnermanagement-Thema, so dass ich jetzt sogar das Budget habe, beides zu spielen. Das hätte ich vorher nicht gehabt. Deswegen bin ich jetzt gar nicht so, ich muss es positiv sehen. Aber klar, man weiß auch nicht, wo der andere Kanal hingeführt hätte, hätten wir es weitergemacht in dem Maße. Lass uns mal von dem großen Kanal SEO Geo zu dem großen Kanal Social Media gehen. Wir haben es vorhin schon einmal angeteasert. Warum sind Social SEO, das ist eigentlich so eine Mischung, und Plattformen wie zum Beispiel jetzt TikTok Shop, ja, das ist ja so, dass wir hatten ja einen Vortrag dazu auch beim Summit, 2 sogar, und ich weiß nicht, ich habe jetzt schon, glaube ich, 6 oder 7 Anfragen für nächstes Jahr. Warum sind Social SEO und Plattformen wie TikTok Shop 2026 so relevant in deinen Augen, gerade im Hinblick auf die komplette Customer Journey?
Würde ich beide erstmal voneinander trennen. Ich hatte bei mir im Vortrag explizit nicht Social SEO drin, sondern ich hatte wirklich TikTok Shop explizit drin. Als Modell für eine neue Art von, ja, wie denke ich Social, wie denke ich auch verkaufen. Was auf TikTok passiert, also du hast die Möglichkeit erstmal grundsätzlich auf TikTok, um es einmal ganz kurz zu erklären, ich sehe ein Produkt in einem Stream, in einem Video von irgendjemandem, es ist verdeckt, ich kann draufklicken, ich lande im Shop, der auf TikTok ist, und der gesamte Kaufprozess läuft eigentlich auf TikTok bis zum Checkout. So wie es momentan funktioniert auf TikTok für die Leute, für die es funktioniert, muss man allerdings sagen, oder muss man dazu sagen, man muss diesen Kanal erstmal verstehen, er funktioniert anders. Er funktioniert sehr viel stärker auf Trust gegenüber demjenigen, der die Produkte präsentiert, was Influencer sind in aller Regel, und nicht das eigene Unternehmen, sondern es läuft im Grunde komplett über Dritte und über Impulskäufe. Das heißt, es geht hier nicht darum, ein extrem erklärbedürftiges Produkt, was 300 Konfigurationsschritte hat, zu verkaufen. Das ist sehr, sehr schwierig, sondern Dinge, die halt einfach sind, die klar sind. Okay, roter Lippenstift kann ich kaufen, weißes T-Shirt, kann ich kaufen. Grüße an Karl Kratz, weißes T-Shirt. Um die dann im Nachgang vielleicht mit der restlichen Marke bekannt zu machen. Aber erstmal dieses Modell zu haben, eines komplett von meinem Shop getrennten Systems. Also mein Shop kommt da nicht mehr vor. Da kommt nur noch ein Produktfeed von mir vor jetzt im ersten Moment. Aber die sehen nicht die Startseite, keine Produktseite, Kategorieseite. Sondern ich bin komplett auf dieser Schauspielplattform und mache dort alles und werde auf das Produkt halt wirklich auch aufmerksam. Nicht über mich, sondern über meine Kooperation mit Dritten. Das ist für sehr bestimmte Zielgruppen, junge Zielgruppen, weil TikTok per se noch sehr jung ist und auch der Content dort ist sehr jung und ich habe bis heute das Problem, mich dort wiederzufinden als mittlerweile 42-Jähriger. Das ist mein Problem. Ein sehr interessantes Modell, wenn ich halt die passenden Produkte für die passende Zielgruppe habe, dort mich zu versuchen und diese Art von Inhalten zu spielen, die sehr viel authentischer sind, die viel weniger basierend auf mir und meiner Marke sind und halt wie ich mich gerne darstellen würde, sondern wie ich dargestellt werde. Und da zeigt uns China, wie es laufen kann. Ich hatte in meinen Folien ein Beispiel vom, jetzt muss ich nach dem Namen grübeln. Es ist ein chinesischer Influencer, der es geschafft hat, an einem sehr wichtigen Verkaufstag in China, ich glaube, es waren 12 Billionen US-Dollar umgerechnet, Produkte in einem 12-Stunden Livestream zu verticken oder loszuwerden. Und Lippenstifte, also zum größten Teil Lippenstifte. Lipstick King, wenn ich mich irre, heißt der Junge. Ja,
das hat total Mann,
irre Geschichte.
Ein Mann, der Lippenstifte verkauft hat und da so ein mega, ich weiß nicht, ob es wie viel ist, 12 Millionen oder wie auch immer, keine Ahnung.
1,2 Billionen Dollar Umsatz, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Okay, das halte ich für eine Summe, die
Milliarden, ist. Sorry, Milliarden, ist Milliarden, das war Englisch, Billionen.
Also Milliarden. Nicht absurd, wenn das wirklich der Fall wäre, das ist ja so absurd viel. 1,2 Milliarden an Lippenstift, da merke ich erstmal A, wie groß das Land ist, B, davon habe ich auch gehört und fand so, ich habe ein Bild davon gesehen. War das bei Felix in einem Podcast, in einem Webinar? Ich weiß es nicht. Ich fand es total spannend. Ja, ich sehe den Typ und habe auch gedacht, okay, der war schon sehr weiblich angehaucht, ohne Vorurteile, das meine ich damit nicht, aber der hat natürlich auch genau auf diese Zielgruppe gepasst. Aber was eine Power hinter diesem Live-TV, ja. Social-Live-TV, das wollte ich irgendwie erst nicht glauben, gell? Also das war für mich, und dann habe ich mich so selbst hinterfragt, wie oft habe ich früher Live-TV geguckt, wenn ich irgendwie nachts aus der Disco kam und dann irgendein Messer verkauft wurde oder keine Ahnung, ich weiß, das kennt ja jeder gefühlt, und ich trinke noch nicht mal Alkohol, ich habe es mir trotzdem angeschaut, aber was für eine Dimension so Influencer mittlerweile da theoretisch erreichen können, je besser sie die Zielgruppe. Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja. Also, das ist auch halt transaktional gedacht. Wenn wir kurz wenn wir dann zu Social SEO wechseln, das ist viel stärker Marke, so nehme ich es wahr. Also, da bist du weiter weg von der Transaktion. Deswegen ist es spannend, dieses Spannungsfeld zwischen diesen beiden Bereichen, Social SEO und dann dieses transaktionale Influencer. Und mit Checkout hinten dran. Ja, du bist bei Social SEO ist groß geworden. Ich sag mal so, oder aus meiner Perspektive ist Social SEO groß geworden, weil es ein Kanal ist, der oder eine Methode ist, die noch sehr wenig Wettbewerb hat, die hat zwar nicht diese Power meiner Meinung nach, wie es halt Google SEO oder Amazon SEO hat oder von mir aus auch eBay SEO, aber dadurch, dass halt dort minimaler Wettbewerb herrscht, wird es zum lohnenden Kanal und dafür sind halt TikTok, Instagram, Facebook immer noch groß genug. Gibt's schon LinkedIn SEO, frage ich mich. Das müsste ich mal nachgucken. Für B2B bestimmt spannend.
Aber ich muss dir sagen,
Shoutout an die Leute da draußen, macht mal LinkedIn SEO und erzählt uns davon.
Ich habe letztens irgendwo einen Vortrag gesehen, da ging es auch um, nee, das ist schon länger her, zwei, ich glaube bei Vanessa. Die Vanessa hat irgendwann mal einen Vortrag gehalten zu dem Thema Social SEO und TikTok und hat so ein Beispiel gebracht, was sie irgendwie in Japan gesucht hat und wie auch immer. Und da habe ich dann tatsächlich, als ich irgendwann mal auf Mallorca war, habe ich nach einem geilen Steak-Restaurant gesucht und ich habe nicht bei Google geguckt, sondern ich habe mir bei TikTok das gesucht. Damals, weil es war kurz nach diesem Vortrag, ich wollte das mal ausprobieren. Und seitdem mache ich das immer so, wenn ich Restaurants suche, gucke ich bei TikTok, weil ich auch schon was sehe. Also ich sehe dann, klar, du kannst Bilder sehen bei Google und so weiter, aber irgendwie kam das bei Videos, ich habe mir das, so wie man vielleicht Audio, Voice Search für bestimmte Dinge jetzt immer nutzt, sei es, wie wird das Wetter, spielen wir das Hörspiel und so weiter, habe ich mir angewöhnt bei Restaurant-Empfehlungen, und ich bin ja auch öfter mal unterwegs, da gehe ich mittlerweile immer zu TikTok und ich bin noch nicht einmal enttäuscht worden. Im Gegenteil, ich habe dort saugeile Sachen gefunden, die ich auf TripAdvisor und wie sie alle heißen, wenn es um Restaurant-Empfehlungen geht, und ich möchte die nicht irgendwie schlecht reden, aber da suche ich mich immer dumm und dämlich und manchmal sind die Webseiten scheiße und so weiter, und bei diesen Videos, da siehst du halt immer dann auch das Essen, die Location, du hast ein viel besseres Gefühl, und deswegen finde ich, es gibt Bereiche, wo Social SEO, für mich ist es jetzt der Restaurantbereich, besser funktioniert als Google und Co.
Ich werde es im Urlaub nächsten Monat mal ausprobieren. Dann habe ich endlich mal einen Use Case für meinen TikTok-Account.
Ja, ich finde das geil. Also ich muss sagen, ich habe das jetzt gerade im Urlaub wieder zweimal gemacht und das hat echt gut funktioniert. Also es war auch Übersee. Also ja, so. Ein anderes Thema. Jetzt gehen wir vielleicht mal von dem Thema KI ein bisschen weg. Ja, es geht auch ohne KI. Es gibt trotzdem Trends. Du hast zum Beispiel eins meiner Lieblingsthemen, mit dem ich mich aber viel zu schlecht auskenne, Gamification genannt. So, wir hatten einen Gamification-Vortrag tatsächlich auch vor Ort. Was steckt konkret dahinter und wo siehst du echte Use Cases aktuell?
Ich hab Gamification so definiert. Es ist etwas, wo der User selber aktiv wird auf der Webseite. Also über das Klicken von einer Kategorie oder einem Produkt hinaus, sondern wo er im Grunde sein Gehirn mal aktiviert und Arbeit reinsteckt, um psychologisch gesehen ihn an die Webseite zu binden. Ich habe jetzt Arbeit hierhin rein investiert. Ich will hier jetzt nicht einfach wieder weggehen und dann ist es vorbei, sondern ich habe eine Arbeit investiert. Also will ich jetzt auch hier weitermachen. Also quasi ein Commitment herausfordern. Und dann ist Gamification nicht, dass man kleine Spielchen auf die Webseite einbaut, sondern eher jede Art von Interaktion wie einen Konfigurator, wie ein Quiz, wie eine Umfrage mit mehreren Fragen oder natürlich, wenn es die Möglichkeit gibt, ein Plattformer-Game oder Tetris oder keine Ahnung zu bauen und einzubinden, wenn denn hinten dann auch irgendwas transaktional Sinnvolles für mich als Geschäftsmodell, also wenn das irgendwie Sinn hat in der Customer Journey. So habe ich es definiert. Und da gibt es, also gerade für den Bereich beratungsintensive Produkte, halte ich das für ein unglaublich potentes Mittel. Wenn ich etwas habe, was halt über verschiedene Varianten funktioniert, wo ich was auswählen muss, was irgendwie komplexer ist, das halt über einen Konfigurator, über einen Quiz, die Leute da auf der Customer Journey mitzunehmen und zu führen, dass unser klassischer Aufbau vom Online-Shop ist eine Startseite, ist eine Kategorie, eine Unterkategorie, eine Produktdetailseite, Ende. Viel mehr gibt es nicht. Checkout natürlich noch hinten dran. Was halt bei manchen Produkten die Hölle ist, wenn man das sich aussuchen will. Wenn man das über halt so ein Tool abbilden kann, wenn man dem User etwas an die Hand gibt, wo er sich durchklicken, fragen kann und ihm damit viel schneller vermitteln kann, was ist eigentlich für dich das Richtige, verkürzt du die Customer Journey unglaublich, die User Experience geht hoch, natürlich steigt damit die Conversion-Rate, und das ist halt, ich hatte dann im Vortrag gefragt, wer von euch hat Verkaufsratgeber? Wer hat Ratgeber-Content im Webshop? Und das waren schon wenige Hände. Und dann hatte ich eine Folie, wo drauf stand Trend verpasst. Und dann kamen die wieder. Für die Leute, die halt nicht mal sowas auf der Webseite haben. Aber noch viel weniger haben halt irgendwas interaktiv Beratendes auf der Webseite, obwohl es so, wir setzen das mittlerweile auch, jetzt nicht in High-End-Technik, aber in so einer vernünftigen Version, handsärmelig für Marketer um, für Kunden. Und das hat eine super Wirkung. Also wir hatten vor 4 Wochen, ist ein Konfigurator beim Kunden live gegangen, der wird hunderte Male benutzt mittlerweile, schon nach 30 Tagen, um ein Produkt, wo man halt viel zusammenstellen muss, zu erklären. Und dann kommt die viel, viel, viel informierter hinten auf der, je nachdem, was es ist, immer noch eine ausgewählte Kategorie-Filterseite oder direkt auf der Produktdetailseite raus. Also wir sind noch nicht so weit, dass das Ding direkt im Checkout landet. Und können von da aus weitermachen. Das erhöht, also es beschleunigt wieder, ne, Thema KI, um wieder einen Sidewing zu geben. Es beschleunigt die Customer Journey, es beschleunigt die Meinungsbildung beim Kunden und es erhöht damit im Endeffekt die Rate der Leute, die kauft, gegenüber jetzt nicht noch irgendwo durchklicken, ich habe keinen Bock mehr, ich gebe erstmal von der KI mir das zusammenfassen lassen und bin raus, sondern dann sitzt sie in der Regel schon da, wo sie kurz vorm Kauf stehen.
Ein anderer Trend, den du genannt hast, war Barrierefreiheit. Und das Gesetz ist ja jetzt schon seit Juni letzten Jahres Ich wollte gerade sagen online, du weißt, wie ich meine. Das ist, live, gültig, wie auch immer. Ich habe persönlich letztes Jahr im September sehr viel dazu, vorletztes Jahr im September, also bevor das Gesetz online ging, habe ich das auch mal in meinem Vortrag mit drin gehabt und ich bin ein riesengroßer Fan von Barrierefreiheit. Habe aber eigentlich das Gefühl, dass seit das Gesetz online ist, der Trend abflaut, stark sogar. Trotzdem bleibt es relevant. Warum bleibt es relevant, deiner Meinung nach?
Es bleibt relevant, weil es potenziell dazu führen kann, dass du abgemahnt wirst und Gebühren bezahlen musst. Wenn denn mal entweder die Behörde ihren Job ernst nimmt, die dafür zuständig ist, oder diverse Abmahnanwälte, die jetzt momentan so ein bisschen in der Versenkung verschwunden sind, wenn die mal wieder ihre Crawler anschmeißen und durchs Web gehen. Und ich hatte das auch im Vortrag dann gezeigt. Ich hatte in der Vorbereitung überlegt, nehme ich es mit rein? Und habe dann einfach mal selber, es gibt dieses Wave Chrome Plugin, mit dem ihr selber oder mit dem ihr Zuhörer und Schauer, das selber mal eure Webseite testen könnt. Die geben euch dann halt Fehler aus, Fehler in den Kontrasten, generelle Fehler und so weiter und so fort. Und ich hatte das dann über ein paar Shops im KMU-Bereich laufen lassen, die definitiv nicht barrierefrei waren, und habe das dann aber auch mal über Zalando und Amazon laufen lassen. Und auch da spuckt das Tool immer noch was aus. Und da sollte man meinen, okay, die haben es bestimmt ernst genommen, weil das ja die Ersten sind, die dann von den Behörden einen auf den Deckel kriegen, wenn es dann soweit ist. Und deswegen habe ich es dann final mit reingenommen. Es ist längst gültig, es ist längst Pflicht, wir müssen es längst beachten. Aber tatsächlich, ich glaube momentan, da es nicht, jetzt will ich sagen, enforced wird, haben wir das Thema mit den Begriffen, da es noch nicht geahndet wird, ist es so ein bisschen abgeflaut. Ich glaube, in dem Moment, in dem das mal jemand ernst nimmt und halt mit der Mahngeldkeule durch die Gegend läuft, dann wird das nochmal richtig Trend und dann haben ganz viele IT-Entwickler wieder richtig viel zu tun.
Ich muss dir sagen, diese Strafe, die da im Raum steht, vielleicht auch deswegen, weil sie noch nicht ausgesprochen wird, das ist etwas, was mir da überhaupt nicht wichtig ist, persönlich für mich jetzt. Und bei uns gibt es auch genug Fehler noch immer, aber rein aus egoistischen Gründen. Also wenn ich eine Barrierefreiheit, also wenn ich in die Richtung Barrierefreiheit gehe, also meine Seite immer weiter verbessere, ich meine, ab wann bestrafe ich, ab wann bestrafe ich nicht, das gibt da natürlich Richtlinien und so weiter. Aber wir haben circa 10% schwerbehinderte Menschen in Deutschland, die wirklich Probleme haben mit Hören, Sehen, vielleicht die Hände beeinträchtigt sind oder was auch immer und dadurch Probleme existieren. Wir haben aber weitere 25%, die kurzfristig verhindert sind. Keine Ahnung, Baby auf dem Arm, kannst du einen Arm nutzen, du stehst draußen, die Sonne spiegelt, du hast Kopfhörer im Ohr und hörst halt nicht das Video oder die Bahn fährt rein oder keine Ahnung. Das sind 35%, die mit einer barrierefreien Webseite oder besserer Webseite, nennen wir es mal so, schon ja, profitieren würden. Das führt zu besseren Userdaten, höheren Conversions. Dadurch kriegst du bessere Rankings in den ChatGPTs dieser Welt, bei Google, was auch immer, weil bessere Userdaten, sind wir uns einig, führt zu besseren Darstellungen in der Suche. Du hast bessere Conversions, du verdienst mehr Geld. Und die Rankings, die sich ja dann verbessern, die werden ja nicht nur für die 35% verhindert oder behindert, beeinträchtigt, wie auch immer, Menschen, sondern die gelten ja für alle 100%. Das heißt, wenn ich mich es ist super, wenn ich mich darum kümmere, dass beeinträchtigte Menschen besser durchs Netz gehen können. Aber wenn ich aus egoistischen Gründen sagen kann, ich verdiene damit einfach mehr Geld, dann macht es doch wenigstens deswegen und alle profitieren davon. Deswegen, ich glaube, das Abflauen ist total falsch. Man sollte, es ist richtig, es passiert, aber wir müssen uns eigentlich viel mehr damit beschäftigen. Und wenn ihr es nicht deswegen macht, weil ihr deswegen eine Geldstrafe kriegt, macht es bitte einfach, weil ihr selbst einen Vorteil davon habt. Das ist so mein Antrieb immer gewesen dabei. Jetzt kann man mich dafür verurteilen oder auch nicht, aber da draußen gibt es halt Menschen, die sich einfach mehr um sich selbst kümmern als um andere. Und ihr würdet trotzdem den anderen auch einen Gefallen damit tun.
Unsere Erfahrung war, dass man auf dem Weg, der völlig richtig ist, natürlich hast du bessere User Signals und die Rankings sollten steigen und generell die Conversion Rate sollte steigen. Und es ist auch mal einfach ein Ansatzpunkt für einen Webdesigner zu sagen, hey, dein Shop ist scheiße, können wir den mal schön und vernünftig und nutzbar machen. Aber tatsächlich hat er da draußen nicht so als Verkaufsargument gezogen. Und deswegen habe ich dann festgestellt, ja, ich habe dann festgestellt, die Keule mit den Mahngebühren zieht mehr. Erschreckend, wie das ist. Aber deswegen habe ich das im Vortrag dann den Zugang genommen und nicht den andersrum.
Ja, ich finde es auch richtig, weil das ist halt das, wenn die Leute eine Bestrafung haben. Jetzt sagt man ja immer, wenn man Kinder erzieht, man soll nicht mit Bestrafung arbeiten, sondern mit Lob und so weiter. Und ich versuche dann so von der positiven Seite, mach's doch, weil du einen Vorteil davon hast und nicht, weil du bestraft bist. Aber ja, es gibt halt ganz viele Menschen, die reagieren halt eher darauf. Ich muss noch eine Sache ansprechen aus deinem Vortrag, und zwar deinen Bonustrend. Jetzt werden ein paar, die zuhören, wahrscheinlich sagen, gehen und so weiter. Und trotzdem, weil ich persönlich sehe es genauso wie du. Das ist ja schön, dass wir der KI hinterherlaufen, dass wir innovativ sind, dass wir einen TikTok-Shop machen und so weiter und so fort. Und ich halte es auch wirklich wichtig, sich mit sowas zu beschäftigen. Aber wer mir schon länger folgt, und es war seit langem den ersten Vortrag, den ich von dir mitbekommen habe, dir scheinbar auch schon länger folgt, die Basics. Du hast gesagt, dein Bonustrend, denk an die Basics. Warum sind Basics gerade jetzt so wichtig, obwohl sich alles durch die KI verändert? Ich würde es gerne selbst verantworten, aber es ist deine Show, deswegen darfst du es machen.
Ja, mache ich sehr gerne. Also Basics, das ist der Trend, den die meisten verpasst haben. Also, naja, wenn sie sich drüber kümmern. Warum sollst du dich jetzt um die Basics kümmern und nicht um den heißen Scheiß da draußen? Naja, das ist halt das, womit du jetzt gerade Geld verdienst als E-Commerce-Shop-Betreiber. Und was bringt ja der ganze fancy KI-Assistant, Agentic, Engine Optimization, TikTok-Shop-Gamification, wenn du kein Geld verdienst? Das bringt ja alles, das ist ja alles in die Zukunft gerichtet. Aber was dir jetzt konkret Geld bringt, ist, dass du jetzt deine Produktdaten hast, dass du jetzt deine Meta-Descriptions um was ganz Dummes zu nennen, dass du die richtig hast, dass deine Produktbeschreibung stimmen, dass deine UX stimmt, dass die Barrierefreiheit stimmt. Und diese ganzen ganz grundlegenden Sachen da sind und das on top of all, dass deine Bestseller-Produkte tatsächlich immer auf Lager sind, dann sind die nicht auf Lager, ist dein Label dran nicht auf Lager und dann verkaufst du sie nicht mehr. Wenn du das nicht hast, wenn das nicht klappt, dann musst du dich halt auch nicht um den heißen Trendscheiß kümmern, weil der bringt dir erst in 6 Monaten, im Jahr, 2 Jahren Kohle. Und wenn du dich nicht um die Basics kümmerst, gibt's dich bis dahin nicht.
Ich hätte noch eine Frage zum Abschluss mit ein bisschen Blick auf die Zeit. Wenn du dich auf einen konkreten Rat reduzieren müsstest, ich weiß, das ist immer nicht ganz so einfach, was sollten Shopbetreiber 2026 unbedingt tun, um nicht den Anschluss zu verlieren?
Da habe ich die perfekte Antwort, die 5 Trends umfasst. Beschäftige dich mit KI. Du wirst nicht drum herum kommen. Selbst wenn du Rollatoren verkaufst, du wirst dich irgendwann damit beschäftigen müssen. Also KI in den vielen Dimensionen, die es gibt, beschäftige dich damit. Sei da nicht komplett anti gegen, denn es hat so viele Möglichkeiten, so viele Vorteile, auch gerade für deine User und deine Kunden. Deswegen bleib da am Ball, beschäftige dich zumindest ab und zu damit.
Unterschreibe ich zu 100%. Ich habe befürchtet, dass die Antwort kommt. Wahrscheinlich hat der eine oder andere Hörer gedacht, jo, ich weiß es mittlerweile. Wenn es genau der letzte Tropfen war, der das fast so überlaufen gemacht hat, dass du es jetzt endlich tust, dann hat es sich gelohnt. Lieber Heiko, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du dabei warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, deinen Vortrag schon zu hören und jetzt mit dir darüber zu diskutieren. Und übrigens, ja, hier vor laufender Menge, vielen Dank, dass du uns beim Expertenrat so unterstützt hast und natürlich auch dazu beigetragen hast, dass wir so ein tolles Event auf die Beine gestellt haben. War schön, mich da auf deine Expertise verlassen zu können.
Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin gerne noch weiterhin dabei.
Zum Abschluss der heutigen Folge mit Heiko. Er sagt gerade, er bleibt gerne dabei. Der Expertenrat hat nämlich schon die nächste Aufgabe vor der Brust. Im September finden wir wieder in etwas kleinerem Format, 750 Gäste, nur Online-Marketing, kein E-Commerce, in Mainz statt. Die Veranstaltung kennt ihr seit 12 Jahren. Es wird voll, das wissen wir schon. Wir haben einen sehr, sehr guten Ticketabsatz. Wir werden wieder coole Vorträge haben, 32 Stück an der Zahl, nicht ganz so groß wie beim Summit, alles ein bisschen kleiner bei uns in der Pyramide, was es aber nicht schlechter macht. Im Gegenteil, auch mit 800 Leuten kann man mega geil networken, es gibt super geilen Input. Ich kenne schon ein paar Themen, es wird wieder sehr bunt und sehr breit und ich glaube, es wird eine coole Sache. Also, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, unter omt.de/Konferenz oder googelt einfach nach OMT 2026, dann könnt ihr dabei sein und ich hoffe, ihr seid dabei und wir sehen uns in Mainz dann im September. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.